Ja, letzte Woche hatte ja Martin über 1. Timotheus 2 gepredigt. Da heißt es, dass wir für unsere Obrigkeit beten sollen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Gott möchte auch, dass alle Menschen sich zu Gott bekehren. Dazu gehören auch die Personen, die am Regieren sind. Lasst uns besonders auch für diejenigen beten, die in der Kommunalpolitik sind, die wir vielleicht auch persönlich kennen. Vielleicht will der Herr uns auch da gebrauchen, um ihnen den Weg zu Gott aufzuzeigen. Ja, heute möchte ich über jemanden predigen, der sich vor Gott für eine ganze Stadt eingesetzt hat. Und darum ringt, dass die Stadt nicht vernichtet wird. Wie wir eben schon gehört haben, ja, Martin hat schon den Predigtext vorgelesen aus 1. Mose 18. Abraham bittet um Verschonung der Stadt Sodom. Wir sehen, dass Gott Rettungsabsichten hat. Aber wo keine Umkehr stattfindet, auch Gott Gericht schickt. Von Gott wird gesagt, er hat Geduld. Im Neuen Testament heißt es in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also so sagt es das Neue Testament. Abraham setzt sich nun für die Stadt Sodom ein. Dabei offenbart Gott ihm seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Ist es nicht interessant, dass Abraham sich für Sodom einsetzt? Wenn wir noch weiter zurückblicken, nur ein Kapitel, nur ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 14, da sehen wir, dass Abraham nur einige Zeit vorher den König von Sodom und die Bewohner gerettet hat. Er hatte sein Leben eingesetzt, um sie vor feindlichen Königen wieder aus der Gefangenschaft herauszureißen. Und nur jetzt ein paar Jahre später, wir wissen nicht genau, wie lange das jetzt später ist, ja, soll jetzt die Stadt Sodom mitsamt dem König vernichtet werden. Abraham hatte zuvor sich für Sodom eingesetzt wegen seinem Neffen Lot. Ja. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Und wir sehen, wie ihm dann in dem Zusammenhang noch kurz vorher der Melchisedek ihn gesegnet hat. Kommen wir jetzt aber zu unserem Kapitel. Was sehen wir? Also das nur mal so als Hintergrund, dass ihr euch in den Abraham hineinversetzt, wie er persönlich mit dieser Stadt Sodom verbunden war oder beziehungsweise besonders natürlich mit seinem Neffen Lot und wie er sich jetzt einsetzt, dass dieses Unglück über Sodom, was Gott spricht, nicht geschieht. Ist es nicht grausam, wenn Gott eine ganze Stadt vernichtet? Oder ist es nicht Gottes Liebe, wenn er das Böse einschränkt in seiner Machtentfaltung? Ich möchte heute eine Predigtvorlage verwenden, auch vom Olaf Latzel. Der hat dazu 3 Punkte weitergegeben. Erstens das Gericht Gottes, wenn wir es betrachten. Wie sieht das Gericht Gottes aus? Das Zweite, die Gerechtigkeit Gottes. Und das Dritte, die Gnade Gottes kommt in diesem Abschnitt zum Tragen. Aber wollen wir zuerst uns mit dem Gericht Gottes beschäftigen? Ja, Gott kommt vom Himmel herab und geht nach Sodom und er kündigt an, dort Gericht zu vollstrecken. Abraham, der darum weiß, tritt mit ihm deshalb ins Gespräch ein, weil er ein Stück weit Fürbitte tut für die Menschen dort in Sodom. Es geht um das Gericht Gottes in diesem Predigttext. So wie wir es immer wieder mit einem Gott zu tun haben, der mit uns ins Gericht geht. Wir leben ja heutzutage oft so wie so in einem Wahn, ja, dass wir, als ob wir Gott so auf Augenhöhe begegnen könnten. So der Partner, zu dem wir ein Ja finden oder ein Nein finden. Der mal ein bisschen was zu sagen hat in meinem Leben. Also wenn uns ihm die Worte eine Hilfe sind, wenn es um Zuspruch geht. Aber wenn es um die Sünde und Buße geht, Das wollen wir dann nicht hören. Ist das nicht ein Wahn, als ob Gott ein freiwilliger Partner sei, über den wir bestimmen können, ob wir mit ihm etwas zu tun haben wollen oder nicht? Das ist eigentlich ein lebensgefährlicher Irrtum. Denn der Gott der Bibel, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, ist eben in dem Herrn über unser Leben und über Leben und Tod. Er ist der Herr über unser Leben und Tod. Das ist der Herr, der über unser Leben auch richtet. Ja, er ist der Richter. In der Bibel wird das immer wieder deutlich. Ja, schon zur Zeit Noahs, da richtete der Herr die ganze Welt. Bis auf 8 Menschen rottete er die ganze Welt aus. Da spricht er ein Gerichtsurteil. Über Israel richtet er, als sich die Menschen immer wieder von ihm abwenden. Ja, darüber habe ich auch gerade letzten Donnerstag ja in meinem Vortrag gesprochen, dass Gott seine Gerichte am Volk Israel vorhersagte und die dann auch so eingetroffen sind. So ließ Gott schließlich auch sogar seinen Tempel vernichten. Das Volk Israel musste ins Exil, musste viel Schlimmes erleiden, weil sie sich von ihm abgekehrt haben. Und genauso wie Gottes Gericht über Sodom und Gomorra kam, kam das Gericht auch später über Israel. Und wir sehen, dass es jetzt keineswegs so ist, dass das jetzt hier nur eine Geschichte im Alten Testament ist und im Neuen Testament sei das anders. Gott kündigt an durch Jesus über die israelitischen Städte in Galiläa. Was sagte er über die Städte in Galiläa, Jesus Christus? Matthäus 11, Vers 24. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Also, wenn Gott mit diesem heidnischen Volk Sodom so umgegangen ist, dann sagt er diesem Gottesvolk Israel, wird es ähnlich ergehen, ja? Oder schlimmer sogar noch. weil sie mehr sahen von Jesu Wunder und Zeichen als die Leute damals in Sodom. In 2. Petrus 2, Vers 6 heißt es, und hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten. Also so müssen wir sehen, das sagt hier der Apostel Petrus, ja, im Neuen Testament. Ja. Es werden noch Zeiten kommen, da das Gericht, was hier in Sodom verübt wird, auch über die anderen Nationen, über die anderen gottlosen Völker und Städte kommen wird. Ja. Ja, auch wir alle, die wir hier sind, wir laufen auf das Gericht Gottes zu. So wie Jesus auch an diesem Beispiel erzählte von dem reichen Mann und armen Lazarus. Ja. Jeder Einzelne geht auf das Gericht Gottes zu. Da sollten wir uns nichts vormachen. Ja, das können wir auch nachlesen in der Offenbarung 20, was da passieren wird. Wenn die Gräber aufgetan werden, da werden alle Menschen gerichtet, ob sie nun zu Jesus gefunden haben oder ihn abgelehnt haben. Egal, da werden alle gerichtet. Es müssen nur diejenigen nicht in dieses Totenreich, Totengericht hinein, die Jesus angenommen haben. Aber auch die müssen in ein Gericht, und zwar in ein Preisgericht. Nicht ins Totengericht am Ende aller Zeiten, sondern die kommen in ein Preisgericht. So haben die Väter des Glaubens das damals genannt. Das ist das Gericht, von dem die Rede ist in der Bibel, dass alle Werke offenbar werden vor Gott in der Ewigkeit und dass wir Rechenschaft geben müssen. Auch wir als Wiedergeborene, die zu Jesus gehören. Aber jedes nichtsnutzige Wort, das gesprochen wurde, das wollen wir uns, da wollen wir uns nichts vormachen. Jeder von uns, der hier ist, muss für sein Leben Rechenschaft geben. Nur wohl demjenigen, der das nicht im Totengericht machen müssen am Ende der Zeiten, sondern im Preisgericht, wo sie nichts befürchten müssen, dass sie zum ewigen Tod verurteilt werden wirst. Das Totengericht gilt nur denjenigen, die ohne Jesus leben, die diesen Rechtsanwalt nicht haben, die diesen Fürsprecher nicht haben. Die müssen selber für ihren Schuld und Sünden aufkommen. Aber auch wir, die wir zu Jesus gehören, müssen Rechenschaft geben über alles, was wir gesagt haben und was wir nicht gesagt und nicht bekannt haben. Wir müssen Rechenschaft geben über unser Bankkonto, über unsere Zeit, über unseren Jähzorn, über alle Dinge, die wir getan haben. Da werden wir nur beschämt nach unten gucken müssen. Ja, da kommen wir gleich noch dazu, wie das sein wird im Preisgericht, wenn wir nichts zu bringen haben. Wenn wir auf einmal merken, alles, was doch gut war in unserem Leben, hat ja nur der Herr durch seine Gnade und sein Gericht gewirkt. Das mag uns immer wieder auch eine Mahnung sein für unser Leben. Wir alle gehen auf das Gericht Gottes zu, denen es ganz schlecht geht aufs Totengericht und wir auf das Preisgericht, wo wir uns verantworten müssen für alles, was wir getan haben. Das ist eine Botschaft, die ganze Bibel durchzieht. Ja, wir hören es auch im Evangelium. Ja. Da ist es uns nochmal ganz deutlich gesagt worden, dass Jesus dieses Gericht übergeben ist und dass er kommen wird. Wir laufen alle auf dieses Gericht Gottes zu. Das ist allerdings etwas, was in vielen Kirchen heute in Deutschland nicht mehr gerne gehört und gesagt wird. Am liebsten möchte man das aus der Bibel herausstreichen. Wir sollen den Leuten noch keine Angst machen. Da lässt man einfach mal die Botschaft von einem kommenden Gericht weg, oder? Da wird dann nur noch über die Liebe Gottes gesprochen. Aber es gibt auch ein Gericht Gottes. Und nur wenn ich das Gericht Gottes wirklich klar vor Augen habe, dann verstehe ich erstmal die Liebe Gottes für mein Leben. Das Nachdenken über Gottes Gericht ist ungefähr so, wie wenn ich weiß, dass auf der A13, wo ich fahre, irgendwo ein Blitzer steht. Hinter diesem großen Hinweisschild, da im Spreewalddreieck. Und wenn ich weiß, dass das Ding scharf gestellt ist, dann weiß ich, es ist gut, mein Tempo zu drosseln. Sonst gibt es irgendwann später dieses schöne, nette Schreiben. Mit einem Bild von mir. Und wo ich dann viel Geld bezahlen muss. Da stellen wir uns drauf ein, bei diesen Verkehrsregelungen. Da weiß ich, ich muss achten. Und selig ist, der davor die Geschwindigkeit drosselte. Ja. Aber so sind auch diese Gerichtsandrohungen der Bibel eine Warnung für uns. Ja, ich hatte jetzt auch letzten Donnerstag gefragt, wo es ja um das Thema ging, was sagt die Bibel über die Zukunft? Ich sage, warum gibt uns Gott die Informationen der Offenbarung, die so schrecklich ist mit den ganzen Siegelgerichten und Posaunengerichten und Schalengerichten? Warum gibt Gott uns die? Damit wir Angst haben und uns in der Höhle verstecken oder auf den entferntesten Inseln? Nein, damit wir vorbereitet sind für das, was kommt. Und wie bereite ich mich vor? Indem Jesus mein Herr und Heiland ist, mein Retter und mein Erlöser, den ich an ihn glaube und seine Werke tue und nicht die Werke des Teufels tue. Und so sehen wir das durch die ganze Bibel hindurch. Gott kündigt an und erst danach prüft er die Menschen. Und wenn die nicht umkehren, dann schickt er auch das Gericht, von dem er gesagt hat. Wenn Gott immer nur ankündigen würde und nie handeln würde, was wäre das dann? Kannst du vergessen. Oder? Da würde sich doch keiner mehr danach richten. Ja? Manchmal sind wir als Eltern vielleicht auch nicht gerade so konsequent. Ja? Kündigen auch viel an. Ja, wenn er das tut, dann gibt es das und das. Ja. Und naja, die Kinder, die anderen besser kennen, die wissen, ach naja, das wird eh nicht durchgezogen oder ich habe da eh einen anderen Weg. Ja? Ja? Ja, manchmal ist das schon. Aber bei Gott ist das nicht so. Wenn er was ankündigt, dann wird es auch geschehen, wenn wir nicht umkehren. Ja? Und so, wenn wir in der Geschichte hinein betrachten, gerade wenn das Gericht über Sodom und Gomorra angeht, diese Stadt hatte im Vorfeld Gnade Gottes erleben dürfen durch einen Mann Gottes, der sie aus einer Gefangenschaft erlöst hat. Und auch durch Lot, den Gerechten, der in dieser Stadt war. Aber sie sind weiter ihren gottlosen Weg gegangen. Weiter haben sie ihren Göttern nachgefolgt. Und so ist die Stadt Sodom ein Synonym für Ausschweifung, für sexuelle Sünden, für Homosexualität und für allem, wa? Schlimmen. Ja. Dieser Abfall war in Sodom und sie kehrten nicht um. Sehen wir, Gott richtet. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Wir sehen nämlich auch die Gerechtigkeit Gottes. Abraham appelliert hier an die Gerechtigkeit Gottes. Eigentlich ist es doch ein Wahnsinn, dass dieser Abraham sich erdreistet, herausnimmt, mit Gott zu handeln. Aha. Lieber Herr, wenn 50 Gerechte drin sind, wirst du dann die auch noch umbringen, die Stadt zerstören? Wenn 45, wenn 40 und wie er dann immer weiter runterhandelt bis auf 10. Abraham versucht, mit diesem Gott zu rechten und zu feilschen. Diese Geschichte wird hier in der Bibel, hier in meiner zumindest, mit überschrieben mit Abrahams Fürbitte für Sodom. Ja. Aber letztendlich muss Abraham auch erkennen, mit Gott kann man nicht feilschen. Weil Gott in seinem Urteil treu und gerecht ist. Im Alten Testament, wenn man das im Hebräischen liest, ist immer Jahwe der Gerechte hier, wird er hier zitiert. Gott der Gerechte wird beschrieben. Das ist das, was Gott zugesprochen wird. Gott ist gerecht in all seinem Tun und Handeln. Und dass er Sodom und Gomorra vernichtet hat, das war seine Gerechtigkeit. Gott macht keinen Fehler. Gott hat sehr genau die Menschen in dieser Stadt geprüft. Ja, auch wenn wir Menschen das manchmal nicht verstehen. Und wenn das auch manchmal schwer und krumm ist. Aber auch in der Geschichte von Hiob erzählen wir, wie ein Mensch daran fast verzweifelt, weil er die ganze Familie verloren hat, weil er viel Elend über ihn hinein eingebrochen ist. Aber das Ende des Buches Hiob bringt dann die Antwort, dass Hiob tatsächlich zu einer großen Erkenntnis kommt: Gott macht keine Fehler. Er ist gerecht. Und das zeigt sich auch in diesem Nachdenken. Abraham geht ja runter, handelt bis zur Zahl 10. Ja, manchmal müssen wir denken, naja, warum hat er nicht noch weiter gehandelt bis 5 und zu einem? Und bei 10 hört er auf. In dem jüdischen Kontext war die Zahl 10 die kleinste Einheit oder die als kleinste Einheit gilt. In einem Synagogengottesdienst kann nur dann stattfinden, wenn 10 religionsmündige Männer da sind. So war das damals gehandhabt. Ja, also das ist so dieses jüdische Denken, ja. Abraham hat also bis zur kleinsten Einheit runter dekliniert, nach seinem Verständnis. Und Gott hat ihm zugesprochen: Jawohl, für 10 der kleinsten Einheit würde ich die ganze Stadt verschonen. Und dann verlässt ihn Gott. Aber Gott macht noch mehr in seiner Gerechtigkeit. Was macht Gott? Nicht nur die kleinste Einheit von 10 Männern. Er geht hin und holt den einen Mann raus, nämlich Lot, den er verschont. Das sehen wir dann im Kapitel 19. Den einen holt er raus, den einen Gerechten. Gott denkt noch viel kleiner, als Abraham sich das vorstellt. Obwohl jetzt kommt es, dass dieser Lot auch nicht gerecht ist, ja. Und seine Frau und die beiden Töchter, die mit herausgeholt werden, ebenfalls nicht. Ja. Seine Frau dreht sich um und widersetzt sich dem Befehl Gottes und wird zur Salzsäule. Sie missachtet das Gebot Gottes. Und die beiden Töchter, das ist auch eine ganz furchtbare Geschichte, die uns die Bibel nicht verschweigt. Ja. Sie gehen dann später hin und haben dann Sex mit ihrem Vater. Ja, das erzählt die Bibel ganz breit. Ein Inzest, Todes, würdiges Verbrechen. Auch da keine gerechten Menschen. Aber trotzdem holt Gott diesen Lot, wo noch ein bisschen Gerechtigkeit von war, oder ihn noch da heraus. Aber eins wird klar hier in diesem Text. Wir ungerechten und fehlenden Menschen, wir können nicht mit Gott rechten. Das funktioniert nicht. Er ist der Gerechte, der absolut unfehlbare Gerechte. Und es ist eine Dreistigkeit, und wenn Menschen sich anmaßen, mit Gott darüber zu verhandeln oder ins Gericht zu nehmen. Ja, die Theologen, die gebrauchen dafür diese Theodizee-Frage, ja. Vielleicht schon mal geläufig, ja. Warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott das zugelassen? In Auschwitz oder sonst wo, wo Schlimmes passiert ist. Das hat doch Gott nicht gemacht, dass sein Volk dort verbrannt wurde. Das waren die Menschen. So wie alles, was schiefläuft auf Erden, menschliches Handeln und Tun ist. Gott hat für diese Straftat dort in Auschwitz sein Strafgericht über unser Volk geschickt. Und unsere Kirchen sind Zeichen dieses Strafgerichts gewesen. Ja? Wie viele Kirchen wurden auch zerstört im Zweiten Weltkrieg? Äußerliche. Gott ist ein richtender Gott. Und wie sagt es in Sacharja 2, Vers 12, wer mein Volk anrührt, der rührt meinen Augapfel an, und den lasse ich nicht ungestraft. Und das hat das deutsche Volk erleben müssen. Alle, die sein Volk angefasst haben. Und wie es hier in Schwefel, ja, wie auch hier Schwefel vom Himmel gefallen ist. Ja, auch die Kirchen, unsere Vorväter, haben auch hier in Deutschland, ja, und die Gesetze Gottes übertreten. Gott richtet am Ende der Zeiten. Er greift auch hier in unserer Weltgeschichte ein. Aber dieses Weltgeschehen, diesen Gott, der gerecht und richtig handelt, dass wir den Gott dafür verantwortlich machen, ist völlige Unverschämtheit. Das steht uns Menschen nicht zu. Ja. Und wenn wir in der Offenbarung die Siegelgerichte lesen, sehen wir, dass zumindest wohl, so sieht die ersten Gerichte, die kommen, über die Menschen, eigentlich von den Menschen ursächlich verursacht sind. Unfrieden, dann Zeichen, dann Hungersnöte und ja. Der Mensch ist schuldig, dass er, wenn er weiter so geht, er manövriert sich selbst ins Gericht. Und in den weiteren Gerichten, wenn man das sieht, dann kommt dann auch vom Himmel dann noch Strafgericht runter. Ja? Aber vieles ist, oder direkt sogar von Menschen verursacht. Ja? Der Mensch in seinem Hochmut meint, er wolle das Klima retten. In Wirklichkeit versucht er jedoch die größten Umweltkatastrophen. Ne? Ja, das können wir vor unseren Augen beobachten. Ja. Aber jemand, der darum wusste, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen, war Martin Luther. Luther wusste, dass Gott gerecht ist, und er hatte nicht das Problem, dass er Gott erklären müsste, sondern Luther hatte Angst gehabt vor diesem gerechten Gott. Und er wusste, dass er vor diesem gerechten Gott nicht bestehen kann. Er hat darum gerungen, um die Gerechtigkeit Gottes, die irgendwie stattfinden kann. Und er hat sich bemüht. Er war als Mensch ein wirkliches Vorbild. Als Mönch, der immer alles danach gehandelt hat. nach den Bußregeln eingehalten, Gelübde eingehalten. Aber je mehr er das tat, desto verzweifelter wurde er, bis er eines verstanden hatte. Ich als ungerechter Mensch kann vor dem gerechten Gott nur bestehen, wenn er mir seine Gerechtigkeit schenkt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, nicht die ich mir zu eigen mache. Das verstand Martin Luther. Das ist sein Gnadenhandeln. Das ist ein Gnadensakt. Und so komme ich jetzt auch zum letzten Punkt, zu dem dritten. Die Gnade Gottes. Denn auch in diesem Text hier geht es um die Gnade Gottes. Dass der Abraham so unverschämt mit Gott sprechen darf, ist nur Gnade. Er merkt, wir merken, dass er auch in diesem Text, wenn er immer wieder ansetzt, so demütig, das ist Gnade, dass er das tun darf. Er redet hier mit Gott wie mit einem Freund. Ja, so sehen wir in dieser Geschichte, wie gnädig Gott ist. Auch sehen wir dann die Gnade Gottes, wie eben die Engel den Lot herausholen aus Sodom. Da bekennt das Lot, dass gnädige Handeln Gottes ist und nichts, was er verdient hätte. Das ist nur Gnade. Und so schreibt zum Beispiel auch der Paulus in 1. Korinther 15, der Apostel: Ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich es nicht wert bin, dass ich Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Paulus war jemand, der wusste genau, was das Wichtigste ist, die Gnade Gottes. Die Gnade, die er erfahren hatte. Ja, auch Abraham erlebte die Gnade Gottes. Es kommt auf die Gnade an. Und wie ist der letzte Satz der Bibel? Ein ganz wichtiger Satz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So sagt das die Bibel. Das wünsche ich uns, dass wir auch diese Gnade des Herrn erleben. Nichts haben wir dazu getan. Nichts, das ist nur das Werk Jesu Christi. Und ist euch aufgefallen, direkt in der Begebenheit, in der Abraham mit Gott redet hier um die Verschonung von Sodom und Gomorra, oder direkt unmittelbar oder direkt davor, was war da? Gab Gott dem Abraham die Verheißung: In einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Gott schafft was Neues. Gott erwählte diesen Abraham, dann seinen Sohn Isaak und Jakob, um ein neues Volk zu schaffen. Als Gegensatz zu der Sodom und Gomorra. Das Volk, das Gott anbetet. Und das Volk, durch den der Erlöser eines Tages auf die Erde kommen wird. Ja, merkt ihr, wie dieses Puzzle so ineinander zusammengreift? Zuerst kommt die Gnade und dann kommt für diejenigen, die nicht umkehren, das Gericht. Das gehört beides zusammen. Und ich denke auch, so wollen wir auch jetzt in diesem Sinne auch das Mahl des Herrn zusammen feiern, wo wir einlassen: Herr, wir sind eigentlich auch des Gerichtes schuldig, müssten auch verglühen wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Aber weil du unser Erlöser bist, deswegen habe ich Vergebung meiner Schuld und komme nicht in dieses feurige Gericht. So freue ich mich, dass wir auch daran denken dürfen, und wer das bekennt, der darf gerne daran teilnehmen. Amen.